Herzlich willkommen zum Yid-Podcast zu einer Yid-Geburtstagsfolge. 5 Jahre Yid, 5 Partygäste aus unserer Instagram-Community und heute zu Gast ist der Mensch, der hinter dem Instagram-Account @ich und wir steckt. Ein Mensch, in dessen Körper mehrere Persönlichkeiten ihr Zuhause haben, von denen heute 2 zu Gast sind, nämlich Dr. T und die Jugendliche G. Dankeschön, dass ihr da seid und mögt ihr euch kurz vorstellen und für Unwissende erklären, was das bedeutet, dass du ein Körper bist, in dem mehrere Persönlichkeiten ihr Zuhause haben.
Ja, vielen Dank. Erstmal ein Happy Birthday. Ich bin Dr. T. Ich bin eine der Erwachsenen, die hier zusammengehören. Wir sind ein sogenanntes Viele-System. Früher war das, was uns beschreibt, unter der Bezeichnung multiple Persönlichkeitsstörung bekannt. Heute sagt man dissoziative Identitätsstörung, beziehungsweise wir würden sagen dissoziative Identitätsstruktur. Das heißt, es gibt einen Körper, der ein bestimmtes fortgeschrittenes Alter mittlerweile hat, der einen eigenen Namen hat und auch ein klares Geschlecht. Es gibt aber neben diesem Ausweis, dieser Ausweisidentität, ganz viele andere von uns. Und uns gibt es, weil wir eine Überlebensstrategie für diesen Körper und diesen Menschen waren, weil wir sehr, sehr früh als Kleinkinder schwere strukturelle, sexualisierte und ritualisierte Gewalt erlebt haben. Und das Kleinkindgehirn ist halt noch nicht fertig geformt zu einer Ich-Persönlichkeit. Und wenn in dieser Zeit lebensbedrohliche, zerstörerische Gewalt immer wieder auf ein Kind einwirkt, dann muss es nicht, aber dann kann es passieren, dass das Kind das dadurch überlebt, indem es in jeder Situation, in der es das erlebt hat, Anteile von sich sozusagen zurücklässt und nicht zu einem Ich integrieren kann. Darum haben wir sehr, sehr viele ganz kleine Kinder, die hier auch nicht auftauchen werden, weil wir die auch sehr beschützen müssen, die im Wesentlichen nur Traumarealität und Erinnerung tragen. Und teilweise sind sie auch sehr bewusst von unseren Tätern hergestellt und konditioniert worden, um deren Taten zu decken und zu beschützen. Und dann gibt es auch Anteile, die haben sich gebildet, um ein Stück Sicherheit und normale Kindheit behalten zu dürfen. Wir haben zum Beispiel einen kleinen Jungen, der wahnsinnig gerne schnitzt und bastelt und der versucht, ein Leben zu retten, was nicht von Gewalt und dem Gefühl vernichtet und benutzt zu werden geprägt ist. Und wenn ein Gehirn das erstmal so gelernt hat, dann ist es sozusagen eine Fähigkeit, die es auch sein ganzes Leben lang nicht verliert. Das heißt, wann immer uns im weiteren Leben schwierige, traumatische, also nicht schwierige, sondern traumatische Dinge passiert sind, hat es weitere von uns gegeben. Ich bin so eine Erwachsene, die entstanden ist, weil auch ich einen sexuellen Übergriff im Erwachsenenalter erleben musste und auch, weil dieser Körper lange Zeit kein Kind gebären konnte und ich sehr viele Sternenkinder habe. Und die andere, die heute hiermit sprechen wird, wir haben das sehr gut überlegt, unsere Jugendliche G., die hat im Kontext von medizinischen Behandlungen sexualisierte Gewalt erfahren, weil der Körper eine Körperbehinderung hat und deswegen im Kinder- und Jugendalter viel im Krankenhaus war. Und wir eben schon als kleine Kinder nicht gelernt hatten, uns gegen Übergriffe zu wehren, sind wir leider in der Zeit als Jugendliche auch nochmal Opfer von sexualisierter Gewalt durch einen Pfleger im Krankenhaus geworden. Ganz lange wussten wir gar nichts voneinander. Wir haben ganz versteckt gelebt, weil eine Diss eigentlich auch dafür entsteht, dass man ja nicht auffällt. Und leider hat diejenige, die unseren Ausweisnamen trägt und die wir die Haupterwachsene nennen, die heute nicht hier ist, vor 2-3 Vierteljahren einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Und dieser wirklich lebensbedrohliche Schock hat dazu geführt, dass wir uns angefangen haben zu zeigen. Und seitdem versuchen wir zu lernen, miteinander gut zu leben, was nicht so leicht ist mit einer Herrschaft von vor allen Dingen traumatisierten Kindern, Jugendlichen. Und wir versuchen auch ein Stück Gerechtigkeit zu finden. Und darum haben wir unsere Jugendliche übrigens unter eurem Aufruf zu dem Happy Birthday-Kanal geschrieben.
Ja, danke schön. Danke schön, dass ihr da seid. Und vielleicht, um noch mal ein bisschen zu verstehen, wie das so funktioniert, wenn ihr seid mehrere Personen, und wie sieht denn so ein Alltag von euch aus? Könnt ihr euch entscheiden, wer gerade zum Vorschein kommt oder wie funktioniert das denn?
Also erstmal ist uns wichtig zu sagen, wir sprechen nur über uns und nicht über andere viele Systeme. Das kann bei jedem ganz unterschiedlich sein, auch welche Geschichte und welche Traumata diejenigen tragen. Wir haben das, was man eine partielle dissoziative Identitätsstruktur nennt. Es gibt bei uns tatsächlich einen sehr stabilen Hauptanteil und das ist die, die wir auch die Haupterwachsene nennen. Und wir haben fast nie spontane, ungeplante Wechsel. Nur bei sehr, sehr schweren Triggern, zum Beispiel im Rahmen der Traumatherapie, da kann es auch mal sein, dass ungeplant jemand von uns nach vorne geworfen wird. Wir haben zum Beispiel gerade eine größere medizinische Behandlung und da ist es so, dass ein älteres Kind häufig dadurch einfach nach vorne geschleudert wird, weil das so sehr an die ganzen medizinischen Dinge aus der Kindheit erinnert. Also solche ganz starken Trigger können dazu führen. Ansonsten ist es so, dass die Haupterwachsene vorne ist und viele von uns sich aber ständig im Co-Bewusstsein aufhalten. Und das ist ehrlich gesagt manchmal für die Haupterwachsene schwierig und ich versuche das dann auch ein bisschen mit zu unterstützen, weil nur ganz wenige von uns sind orientiert, dass es heute 2025 ist, dass es ein Erwachsenenleben gibt. Das heißt, viele, für die ist weiterhin, keine Ahnung, 1979 und das kann jederzeit ein Täter uns abholen und zum Missbrauch bringen. Das heißt, da geht es halt darum, dass wir die sehr schützen und wir haben mittlerweile mit Hilfe unseres Therapeuten auch ganz gute Schutzmechanismen etabliert, dass eben gerade so sehr kleine traumatisierte Anteile, die überhaupt gar nichts verstehen würden, nicht einfach so nach vorne kommen. Aber wie gesagt, das kann bei anderen viele Systemen anders sein. Aber es ist immer ein gutes Abwägen, was im Außen passiert, was vielleicht doch nach innen ein bisschen ankommt und dann welche ganz arg verstört, weil sie es nicht einordnen können, weil sie nicht verstehen, was da im Leben passiert.
Und ihr habt einen Instagram-Kanal. Ich habe den Eindruck, der gehört so ein bisschen auch zu eurer Therapie. Zumindest zeigt ihr da alle eure Bilder aus der Kunsttherapie.
Ja.
Es steht dann meistens dabei.
Genau.
Möchtet ihr kurz erzählen, was ihr mit diesem Instagram-Kanal, weil das ist ja auch was Öffentliches. Mhm. Deswegen ist was Besonderes, finde ich, weil ihr zeigt euch öffentlich, ist nicht, was ihr mit euch alleine ausmacht, was ihr vielleicht mit eurem Instagram-Kanal erreichen wollt oder zeigen wollt.
Ja. Also da steht Kunsttherapie und in Klammern steht immer ohne therapeutische Begleitung. Das ist vielleicht unserem Therapeuten gegenüber ein bisschen fies, weil der uns natürlich unterstützt, aber wir machen keine offizielle Kunsttherapie. Wir haben sehr lange versucht, für uns Wege zu finden, außerhalb der eigentlichen Therapiesitzung das Chaos in uns zu ordnen. Und immer wieder drücken sich aus dem Co-Bewusstsein Gedanken oder Handlungsimpulse von welchen von uns durch. Und wir haben dann das große Glück, dass wir sehr regelmäßig in einer Ergotherapiepraxis sein dürfen, wo wir zum einen auch behandelt werden, wo wir aber auch einfach so sein können und die Werkstätten mit benutzen, weil die InhaberInnen gute Freunde von uns sind. Und wir haben dort dann aus so einem Impuls heraus angefangen, erste Bilder zu machen und uns erstmal mit dem Viele-Sein, Zerbrochen-Sein zu beschäftigen. Und dann gab es eine Idee, den Anteilen, zu denen wir gar nicht richtig sprachlich Kontakt bekommen haben, die einzuladen, zu malen. Und wir haben, also die Haupterwachsene hat dann ein Papier bereitet und Dinge hingelegt und hat gesagt, wer immer mag, malt doch. Und es hat geklappt. Und seitdem malen wir so und wir nennen eine große Bilderreihe Einladung ans Innen, wo wir eben Raum geben. Damit haben wir angefangen und wir waren aber irgendwie sehr einsam. Wir kannten niemand anderen, der viele ist. Und haben dann auf Instagram erste kennengelernt und haben erstmal angefangen, vorsichtig zu teilen, um auch ein bisschen Realität des Viele-Seins zu schaffen, nachdem uns das immer klarer wurde. Und ja, so ist es Stück für Stück gewachsen. Wir wussten nicht sofort, was der Ursprung unseres Viele-Seins ist. Es gab bei der Haupterwachsenen überhaupt keine Erinnerung an die frühkindliche Gewalt. Das ist erst Stück für Stück nach oben gekommen und es ist auch immer noch nicht alles, was wir erinnern können, weil eben einzelne Anteile sich auch noch gar nicht mitteilen mit dem, was sie erlebt haben. Aber als dann klar war, dass die Gewalt durch Kirchenmenschen ausgelöst worden ist, haben wir auch angefangen, uns damit sehr viel zu beschäftigen. Und okay. Hallo, ich bin Gie. Weil das will ich jetzt unbedingt erzählen, weil das mit Kirche ist mir super wichtig. Und ich hasse das so sehr, dass uns das angetan wurde, weil Ich selber wusste auch überhaupt nichts von Gewalt in Kirche. Ich weiß nur von Gewalt im Krankenhaus. Ich habe immer gedacht, Kirche ist ein guter, sicherer, beschützender Ort. Und ich habe immer in Kirche was gemacht. Ich war Jugendvertreterin, ich habe Kindergottesdienst gemacht, ich habe Landesjugendcamps gemacht und ich dachte immer, das ist ein guter Ort. Und ich war aber nie doof und naiv. Ich wusste immer, dass Kirche von Menschen gemacht ist und halt so gut ist, wie Kirche halt ist wegen Menschen, aber dass sie echt so böse ist. Das habe ich nicht gewusst und gedacht. Und ich habe das aber auch mitbekommen, weil ich zu denen von uns gehöre, die auch wissen, dass 2025 ist und voll Bescheid weiß so. Und deswegen habe ich auf den ersten Antrag an die Anerkennungskommission geschrieben, mit Hilfe von Dr. T, weil alle anderen sich noch nicht getraut haben. Und dann ist echt was richtig Scheiße passiert, ja. Wir haben uns getraut, nicht nur zu sagen, dass wir sexuell missbraucht worden sind, sondern einer von uns, der das vor allen Dingen trägt, Nick, das ist ein guter Freund von mir in unserem System, der hat auch angefangen zu erzählen, dass wir gefoltert wurden von einem der Pfarrer. Und die haben dann, und wir haben dann auch erfahren, dass die Kleinen auch in sowas wie Gottesdiensten missbraucht worden sind und dass sie mit unserem Körper und unserem Blut sowas wie Abendmahlsgottesdienste gefeiert haben. Und das ist so schrecklich. Und wir haben jetzt von unserer Heimat in Kirche verloren. Und das darf nicht so sein. Und deswegen haben wir auch angefangen, Sachen mit Kunst und mit Worten zu machen, die zeigen, dass es total schrecklich war, dass uns das als kleines Kind passiert ist, dass es aber besonders schrecklich und schlimm ist, dass uns das nicht geglaubt wird, weil wir haben von der Anerkennungskommission das erzählt und ich habe denen das erzählt und Nick, mein jugendlicher Freund, der war auch da und der hat von Folter erzählt und wir haben denen erzählt, dass mehrere Pfarrer mit unserem Körper Gottesdienst gefeiert haben und am Ende hat die Anerkennungskommission gesagt, dass sie uns das nicht glauben. Sie haben geschrieben in ihrem Bericht, dass wir zu sexuellen Spielen gezwungen worden wären. Von sexuellen Spielen wird man aber nicht viele. Viele wird man nicht. Einfach so viele wird man, wenn es so schrecklich ist, dass man denkt, man stirbt, man kann es nicht überleben. Und das ist nicht geglaubt. Und ich will euch mal allen sagen, ja, ich kann das auch schwer glauben, weil das ja auch meine Kirche ist. Und ich hätte nie gedacht, dass in meiner Kirche Pfarrer sowas tun. Aber sie tun es. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann verletzt ihr die, die sowieso schon verletzt worden sind. Immer, immer weiter. Und darum bin ich total froh, dass wir jetzt ganz viele auf Instagram kennen und die unsere Sachen angucken und mit uns sind und so mutig sind, wie ich jetzt mutig sein muss, um zu verstehen, meine Kirche war früher nicht gut und meine Kirche macht es jetzt auch noch nicht gut, weil sie uns das Schlimmste und das Schrecklichste nicht bereit ist zu glauben. Das wollte ich unbedingt sagen.
Ja, danke schön. Danke schön für deinen Mut. Und dieses Thema ist ja ein systematisches Thema. Es ist kein Einzelfall, nein, sondern es geht darum, es passiert vielen. Also es ist euch passiert und es ist anderen passiert. Also das Thema, wie hast du vor, auch mit dem Instagram-Kanal dich mit anderen zu verbinden? Weil du bist diejenige, die da viel aktiv ist auf Instagram, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Und zu gucken, wie ihr beweisen könnt, dass das auch systematisch ist oder auf euch aufmerksam ist. Vielleicht nicht beweisen, aber auf euch aufmerksam machen, dass ihr viele seid? Oder wie soll das werden? Also was ist euer Plan? Mhm. Habt ihr einen?
Also erstmal wollte ich nur, dass wir davon erzählen, dass, weil ich glaube, ganz viele, die sich nicht so gut damit auskennen, die hören, es gibt eine unabhängige Anerkennungskommission, es gibt eine unabhängige Aufarbeitungskommission und es klingt alles so gut. Und aber weißt du, fast alle, die da mitarbeiten, haben was mit Kirche zu tun. Und das ist auch unsere Erfahrung, dass am Ende zum Beispiel der Vorsitzende der Anerkennungskommission, der war lange, lange, lange Jahre in seiner Synode der Vorsitzende. Das ist doch seine Kirche, über die er sich schlimme Sachen anhören muss. Und ich glaube gar nicht, dass der das böse macht, aber ich glaube, es ist so ungeheuerlich und es gibt so Monströses und wir glauben immer gerne, oh, dass wir irgendwie Satanismus oder irgendwas, was weit weg ist. Aber es ist nicht weit weg und das wollen wir erstmal erzählen und tatsächlich haben sich mittlerweile auch gar nicht so wenige andere viele Systeme bei uns mit Privatnachricht gewendet. Mit manchen schreibe ich auch, mit einer anderen Jugendlichen zum Beispiel von einem System Und das ist super krass, weil die zum Beispiel ganz ähnliche Sachen erzählt hat. Zum Beispiel, dass uns eingeredet wird, dass weil Gott die Welt mit Mann und Frau geschaffen hat und die Frau nur aus der Rippe ist, der Mann bestimmen darf. Und dass, um eine richtige Frau zu werden, es immer einen Pfarrer braucht, der einem zeigt, wie richtige Frau sein geht. Und das ist ganz, ganz krass, ja, weil die hat ganz ähnliche Sätze gehört wie wir. Oder zum Beispiel, ich weiß von unseren Kleinen, dass wenn ihnen schlimme Dinge angetan wurden durch die Pfarrer, mussten die immer dreimal Amen sagen. Immer Amen, Amen, Amen. Und das haben mir zum Beispiel andere jetzt auch schon geschrieben. Also ich habe das jetzt gelernt von den anderen Erwachsenen, dass das irgendwie sozusagen, dass es so theologischen Missbrauch gibt, wo irgendwie theologisch begründet wird, warum Menschen das tun. Und es gibt so spirituellen Missbrauch, weil wir sind in einem sehr religiösen Elternhaus aufgewachsen. Und aber unsere Eltern haben gar nichts damit zu tun. Die haben das auch nicht mitbekommen, weil das die Pfarrer sehr geschickt gemacht haben. Und wir wollten glauben und wir wollten gerne Gott ganz nahe sein und wir wollten es richtig machen. Und dann kommt jemand, der, und in unserem Fall war der Hauptmensch halt nicht nur ein Pfarrer, sondern der war sogar ein Propst. Also jemand, der auch in der Kirche richtig wichtig ist. Und der hat uns gesagt, der nimmt uns und der findet uns auserwählt und erzählt uns besondere Geheimnisse von Gott. Und das wissen wir jetzt von anderen, dass das leider diese bösen Menschen in Kirche oft genau so machen. Und das wünschen wir uns. Und darüber, das habe ich auch geschrieben, als ich nämlich bei euch den Kommentar bei dem Aufruf geschrieben habe, habe ich nämlich geschrieben, ich würde gerne nicht nur über Missbrauch reden, sondern darüber reden, dass es diesen rituellen und spirituellen Missbrauch gibt und dass das nichts ist, was man irgendwie nur Satanisten oder so tun, sondern es gibt böse Menschen und die gibt's überall und es sollte nicht so sein. Und jeder, der will, dass in Kirche sowas nicht sein kann, muss aber bereit sein, erstmal anzuerkennen, dass es möglich ist, weil es kann nur sich was verändern, wenn es erstmal anerkannt ist.
Dann brauchst du neue Rahmenbedingungen wahrscheinlich, ne?
Genau,
für, auch
würde,
solche, für Orte.
Hallo, ich bin's Dr. T. Ich würde da gerne auch ergänzen, das ist was, was uns sehr auffällt, dass es sehr schnell bei Kirche einen Schwenk gibt zu Prävention. Und Prävention ist total wichtig. Aber eine echte Prävention kann ja nur funktionieren und gut sein, wenn ich weiß, vor was ich schützen will. Und das ist nicht oder nicht nur der einzelne machtmissbrauchende Mensch in Kirche, sondern es gibt eben leider Gottes wie überall auch organisierte Strukturen. Und wir wissen mittlerweile, dass von etlichen unserer Missbrauchssituationen damals Foto- und Filmaufnahmen gemacht worden sind. Und die müssen irgendwo verbreitet worden sein. Und wir haben Erinnerungen von unserem Kleinen gesehen, wo bei diesem rituellen Missbrauch, sie hat immer gesagt, 12 Bäffchen. Das heißt, sie hat in Erinnerung, dass sie 12 Bäffchen von den Talaren gesehen hat. Das heißt, nur wenn wir bereit sind, auch zu denken, dass es diese Dimension gibt, können wir überhaupt Schutzstrukturen schaffen. Und deswegen geht es schon auch um unsere persönliche Anerkennung, weil ganz ehrlich, da hängt auch Geld dran. Wir sind seitdem berufsunfähig, weil ein Leben von Dutzenden Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen mit einem echten Leben draußen zu organisieren, einfach alle Kraft kostet. Also, ne, wir streiten schon auch für unsere Anerkennung und auch dafür, dass wir entsprechend finanziell entlastet werden. Aber wir glauben eben auch, es ist wichtig, unsere Erfahrungen ernst zu nehmen und anzuschauen und auch eine Aufarbeitung zuzuführen, weil man sonst keine Schutzmechanismen ausreichend etablieren kann.
Großen Respekt für diesen Spagat, den ihr auch macht. Also sowohl das eigene, ne, durchzukämpfen,
ja,
als auch dann darüber nachzudenken, was ich verbessern könnte. Und da ist ja die Jugendliche G auch sehr daran interessiert,
ja,
ne, weil die, hatte die Haupterwachsene mir auch erzählt, am meisten darunter leidet, dass das ausgerechnet in Kirche passiert, weil die meisten anderen haben auch schon eigentlich abgeschlossen und denken, mit dem Laden wollen wir nichts mehr zu tun haben, ne? Nur die Jugendliche G. Nicht so, ne?
Ja, also ich glaube, ganz so strikt ist es nicht. Also ich selber und auch die Haupterwachsene, wir tragen ja auch Erinnerungen von vielen kraftspendenden Guten, was wir in Kirche erlebt haben. Aber ja, wir wären vielleicht schon ausgetreten, wenn es unsere Jugendliche nicht gäbe. Das ist so,
Und
ja.
Ist denn außerhalb der Institution Kirche ein Glauben überhaupt noch möglich, wenn solche Erfahrungen da sind? Also wenn diese Gewalt dann so überformt wird mit liturgisch-theologischen Elementen, ist dann so ein christlicher Glaube überhaupt noch möglich?
Ja, wir staunen da ehrlich gesagt auch manchmal über uns selbst. Also ich glaube, für mich persönlich ist es nur noch in sehr kleinen Resten überhaupt da. Ich sehe und verstehe aber eben auch, also wir haben ja eine Körperbehinderung, mit der wir auch wirklich viele schwierige, auch teilweise lebensbedrohliche Situationen überstehen mussten. Und ich erinnere eben auch und weiß auch, dass zum Beispiel in der Zeit der Pfarrer aus diesem Lebensabschnitt wirklich ein wichtiger Haltgeber war, das in evangelischer Jugend gewesen zu sein, wirklich getragen hat. Wir waren oft monatelang im Krankenhaus und dann sind Schulfreundinnen zum Beispiel schon lange nicht mehr gekommen, aber die Leute der evangelischen Jugend waren da, weil es da eine Verbindung gab. Und wir sind trotz allem etwas, was fast jeden unserer Anteile verbindet, ziemliche Optimistinnen und Optimisten. Und wir haben irgendwie, obwohl wir mehrere Male tatsächlich auch Suizidversuche hatten, am Ende doch welche, die das Leben wollen und dafür kämpfen wollen. Und irgendwie will niemand so wirklich aufgeben zu denken. Es kann ein Stück Verwirklichung von Gemeinschaft geben, die nicht korrumpiert ist. Und wir haben auch Menschen aus und in Kirche kennengelernt, die das wollen. Leider haben wir das Gefühl, sind die Kirchenleitenden das nicht unbedingt oder sie fühlen sich zu sehr in Organisationszwängen verhaftet, weil wir zum Beispiel wissen, dass der Bischof der Landeskirche, in der wir die Gewalt als Kinder erfahren haben, eigentlich mit der Entscheidung der unabhängigen Anerkennungskommission auch nicht ganz zufrieden ist. Und wir haben ihn sehr klar aufgefordert, statt unserer einen Widerspruch einzulegen. Und da hat er gesagt, das könnte er nicht. Sie hätten als Kirchen unterschrieben, dass sie sich an die Entscheidungen der Anerkennungskommission halten. Und ich verstehe warum. Ich glaube, die Idee war, dass man natürlich nicht wollte, dass eine Anerkennungskommission zum Beispiel was anerkennt und sagt 30.000 Euro und die Kirche dürfte dann sagen, oh, wir sehen das nicht so, wir geben nur 20. Ich glaube, man hat, als man das unterschrieben hat, diesen Fall andersrum gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ich finde eigentlich, und da würde ich mir mehr Mut von Kirchenleitenden wünschen, wenn die merken, wow, wir haben hier Kontakt und wir haben persönlich mit ihm gesprochen, schon mehrfach, und auch jüngere Anteile von uns haben mit ihm gesprochen. Und er erkennt an, dass wir viele sind. Und wenn man anerkennt, dass wir viele sind, muss man anerkennen, dass wir unbeschreibliche Gewalt erlebt haben. Und dann, finde ich, müsste auch ein Kirchenleitender der zuständigen Anerkennungskommission sagen, ganz ehrlich, wir verstehen nicht, wie ihr zu dem Schluss gekommen seid. Bedenkt es bitte nochmal. Und dass nicht immer wir Überlebende alleine dastehen und wir den Widerspruch leisten müssen. Und da erlebe ich tatsächlich Menschen in diesen verantwortungsvollen Positionen als nicht mutig genug und nicht entschieden genug an der Seite derer, die sowieso schon kämpfen. Und das will ich noch sagen. Also diese Anhörung vor der Anerkennungskommission hat uns lebensbedrohliche Selbstverletzungen mitgebracht, weil das so ein Kraftakt war, dass dort traumatisierte Anteile gesprochen haben. Und als dann der Bescheid kam, gab es wieder so massive Suizidgedanken, dass es nicht selbstverständlich ist, dass der Körper hier noch heil sitzt und mit dir sprechen kann.
Ihr habt miteinander eine Vereinbarung getroffen, ne?
Ja.
Dass ihr den Körper nicht mehr verletzt.
Naja, mit Verletzen schaffen wir es oft nicht, aber es gibt eine Antisuizidvereinbarung, der fast alle von uns zugestimmt haben, dass wenn nur eine oder einer von uns das Leben weiter will, dann darf der Körper nicht angerührt werden.
Ich bin so beeindruckt von eurer Stärke, wirklich. Das ist so enorm. Ich habe ja noch ein paar Fragen mitgebracht. Jetzt habt ihr ja ganz viel erzählt. Wir hatten nämlich gesagt, wir machen immer am Anfang unseres Seed-Podcasts 7 Fragen, die so ein bisschen allgemeiner sind. Und wenn euer Leben ein Film wäre, welchen Titel würde dieser Film bekommen? Und wieso?
Trotzdem.
Trotzdem. Das ist sehr schön. Ich glaube, ihr braucht fast gar nicht zu erklären, wieso, aber.
Und ich glaube, jede Kritiker und Kritiker würde sagen, wow, interessanter Plot, aber voll unrealistisch. So schreckliche Dinge können einem Menschen nicht passieren.
Vielleicht steht ihr am Anfang eurer Reise. Da müssen die Helden besonders leiden, ja, und dann kämpfen sie sich durch. Und euer Optimismus, glaube ich, zeigt, dass ihr auch dazu in der Lage sein könnt. Das ist schon echt enorm. Welche ungewöhnlichen Fähigkeiten habt ihr, die die meisten Menschen vielleicht noch nicht kennen?
Wir können, also manche, die uns schon auf Instagram folgen, wissen das vielleicht. Wir können Menschen mit Farben sehen und spüren.
Wow. Krass. Okay. Beeindruckend.
Darum hat auch jede und jeder von uns irgendwie eine Farbe oder ein Farbspektrum.
Ach, mega spannend. Wie schön. Okay. Die Schönheit der Welt, ne? Mhm. Da ist sie. Was ist das beste Kompliment, das ihr jemals erhalten habt und wie hat es euch beeinflusst?
Gerade gestern hat uns ein ganz lieber Mensch sehr gedankt, dass sie uns zu ein paar schwierigen medizinischen Behandlungen begleiten darf. Und gerade die Haupterwachsene und ich, wir schämen uns eigentlich, dass wir das nicht alleine schaffen und eine Begleitung brauchen. Und dann haben wir mit ihr darüber gesprochen, dass uns das beschämt, dass sie das für uns tut. Und dann hat sie gesagt, nein, ich danke euch so sehr, dass ihr es könnt, euch zu zeigen. Und ich glaube, es ist ein Anfang, dass die nächsten Begleitungen bei der Behandlung ein bisschen leichter werden mit ihr.
Ja. Wenn ihr in 5 Jahren genau dort seid, wo ihr sein möchtet, was habt ihr dann erreicht und wie fühlt ihr euch da?
Wir haben es geschafft, ein paar mehr von unseren Kleinen an solche Orte zu bringen, in denen sie wissen, dass die bösen Männer nicht mehr kommen können. Im Erwachsenenleben, wir haben einen kleinen geheimen Traum, vielleicht Kunsttherapie selber zu studieren. Und vielleicht tun wir das so, da sind fertig. Und das Außenkind, was unsere Haupterwachsene hat, ist ein tolles, wunderbares, mutiges Schulkind.
Ja, es hört sich mit euren Farben und den Bildern, die ihr auch da zeigt, hört sich so an, als habt ihr eine sehr begabte Familie, ihr alle zusammen. Also das mit der Kunsttherapie, da freue ich mich von zu hören, wenn ihr das dann studiert.
Ja, müssen wir nur Finanzierung für finden.
Noch unsere 2 Standardfragen für euch. Und zwar, die bekommen immer alle. Wenn ihr eine Bühne und ein Publikum hättet, das ihr euch selbst aussuchen könntet, welche Botschaft würdet ihr diesem Publikum erzählen? Was wäre eure Botschaft an das Publikum? Wir müssen zuhören. Mhm.
Die Hoffnung hat 2 wunderschöne Kinder. Die eine ist Mut und die andere ist Wut. Und gemeinsam können sie die Welt verändern.
Das ist wunderschön. Das schreibe ich mir gleich noch auf.
Gibt es auch ein Bild, glaube ich, auf unserem Instagram-Account zu.
Ah, okay. Wie lange ist es her? Wie weit müssen wir runterscrollen?
Oh, das weiß ich gerade tatsächlich nicht, weil das Ah, Gesat, sie hat es, glaube ich, nicht gepostet.
Ach.
Das finden wir noch raus.
Okay, gut. Ich freue mich drauf. Dann, ihr seid auf Instagram. Vor allem die Jugendliche G ist da. Was bedeutet für euch die digitale Kirche, in der ihr euch ja jetzt auch bewegt?
Es ist die einzige Kirche, die wir noch haben. Wir können aktuell kein Kirchengebäude betreten. Wir können aktuell nicht das Risiko eingehen, dass zum Beispiel Abendmahl mit einer klassisch-lutherischen Liturgie gefeiert wird. Das würde nicht gehen. Und ja, darum ist es gerade der einzige Ort, den wir noch haben, weil alles andere nicht sicher genug ist. Und es ist schön und traurig zugleich.
Und da ist ein Ort, wo es Menschen gibt, die euch auch verstehen.
Ja, ja, ja.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr so mutig seid. Und ich hoffe, mit eurem Mut und eurer Wut könnt ihr die Welt verändern.
Danke.
Das hoffe ich sehr. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und herzlichen Dank, dass, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr auch heute da wart und zugehört habt. Und bleibt doch noch kurz dran für ein Lifehack. Und ich freue mich sehr auf das nächste Mal mit dir, Jugendliche G, mit der Haupterwachsenen oder Dr. T. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Und liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Eure Lilith.
Danke.
Schwester Martina. Ihr findet mich als Himmelsspuren auf Instagram. Wenn ihr mal auf der Suche seid nach guten Impulsen für euer geistliches Leben oder Einblicken ins Pfarrerinnenleben, dann schaut doch mal bei Josephine Teske unter Seligkeitsthemen nach.